Sehr geehrte Damen und Herren, erstmal muss ich meinen Titeln ein paar korrektive Erläuterungen hinzufügen. Mit einem Erstaunen von Ihnen im Gehirn beantwortet wird. Und zwar, Designer entwerfen eigentlich nicht Mode. Designer werfen Kleidung, das heißt, sie entwerfen Prototypen oder Modelle, Unikate, von denen sie sich nämlich erhoffen, dass sie Mode werden. Das heißt, der Designer antizipiert insofern eigentlich die Zukunft. Und die Möglichkeiten, die er hat, seine Ideen, dass die in Zukunft aufgenommen werden, sind nämlich mittels Modenschauen, mittels der Werbung, Modejournalen, Leitfiguren, VIPs, die eigentlich dann seine Ideen erst kommunizieren. Das ist sozusagen wie die Galerie für den Künstler. Und eventuell werden dann seine Modelle erst im Showroom geordert und dann eigentlich erst in den verschiedenen Größen auch angefertigt und dann eigentlich erst die Möglichkeit haben, dass sie einer sozialen Gruppe akzeptiert werden oder auch abgelehnt werden. Das heißt eigentlich eine soziale Gruppe, ich betone die Gruppe oder eine Gemeinschaft, insofern, dass es eigentlich kann auch nur eine bestimmte Jugendgruppe sein oder eine bestimmte Gruppe mit einem bestimmten sozialen Anspruch sein kann. Die Mode ist nämlich die gesellschaftlich verhandelte Form von Bekleidung. Man könnte das auch sehen oder erklären mit dem, was theoretisch eigentlich wie versucht hat, Duchamp, aber auch Jeff Koons und andere, eigentlich die Kunst zu erklären. Nämlich, der Betrachter macht die Kunst. Es kommt auf den Kontext an und es kommt auf die Akzeptanz drauf an. Und immer wieder muss sie auch wieder neu erfahren werden, die Kunst, damit sie lebendig bleibt. Eine Kunst, die sich nicht neu erfahrbar ist, die wandert ins Depot für Jahre, Jahrzehnte und wird vielleicht dann wieder mal ausgegraben und wird wieder lebendig. Das heißt, man könnte auch das übertragen auf die Mode, nämlich der Betrachter macht Kleidung zur Mode. Was wir damit aber auch erreichen, ist etwas sehr Positives, nämlich wir können Mode tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven dadurch erklären. Ich habe lange über Niklas Luhmann und die Systemtheorie und diese Systemtheorie auch auf die Mode übertragen und es funktioniert. Nämlich, da der Betrachter die Kleidung zur Mode macht, ist der Anspruch, dass sowohl Haute-Couture-Modelle, also eigentlich sozusagen the High-End, das ja auch in der Architektur gibt und in der Kunst, in der Literatur, in der Musik, von der ernsten Musik bis zur Popmusik, dass nämlich sowohl die Haute Couture als auch subkulturelle Street Styles, Hip-Hopper oder Punks, Mode sind, sobald sie eben von einer Gruppe der Gesellschaft als Mode verhandelt wurden. Es ist also die Basis, ist eigentlich die Kommunikation, die wir vom Laufsteg bis über zig Modemagazine eigentlich haben. Die zweite Korrektur meines Titels belauft sich, und jetzt komme ich eigentlich erst zur Architektur, um den Begriff zunächst mal Kleidung und Mode erklärt zu haben. Die zweite Korrektur habe ich in dem UND gesetzt, Architektur und Mode. Es ist also nicht sozusagen nur ein einseitiger Einfluss der Architektur auf die Mode, obwohl ich tatsächlich zugeben muss, aus vielen Beispielen der Historie, dass die Architektur oftmals Vorreiter ist und die Kunst auch. Mode, Kleidung ist etwas sehr Zurückhaltendes, sehr Feiges, weil sie sehr nah am Menschen ist und Menschen oft gar nicht so gerne wirklich auffallen und gar nicht so gerne extrem gekleidet sind. Viele der extremen Experimente bleiben auf dem Laufsteg, sind aber etwas Positives, weil sie eigentlich sozusagen die Zukunft weisen. Also der Einfluss dieses Und ist vorhanden, ein Und insofern nämlich, als sich alle Epochen definieren sich nämlich als eine ästhetisch-stilistische Übereinstimmung kultureller Praktiken. Ich denke, ich habe dazu eine sehr einleuchtende Zusammenstellung gefunden, dass sozusagen Design und Architektur und Kleidung ist ein Teil des Designs, ist Teil des Produktdesigns. Design ist die Formensprache der Epochenseele. Und ich denke, dass von der Antike bis zum Art Deco macht es sehr deutlich, dass wir eine Art von ästhetisch-stilistischer Sprache haben. Das geht natürlich auch für die heutige Zeit, wobei hier Stilpluralismus wie Postmoderne, Moderne oder Dekonstruktivismus, Postmoderne, wie auch immer, eigentlich keine abgeschlossenen Epochen sind, sondern Stile, mit denen wir heute auch noch umgehen und die wir heute noch verhandeln. Auch die Postmoderne findet sich in allen Disziplinen der Kunst und des Designs wieder, genauso wie der Dekonstruktivismus. Sie kennen die meisten Beispiele, zumindest jene aus der Architektur. Und viele wie die Möhlemeister Maison Martin Margiela, wie manchmal schon erwähnt, sind jetzt sozusagen die Vorreiter gewesen des Dekonstruktivismus. Woher kommt besonders nun eigentlich sozusagen diese tatsächlich vorhandene, sehr starke gemeinsame Gestaltungsprinzipien von Architektur und Kleidung? Mehr als natürlich die zweidimensionale Malerei, so kommt in der Architektur hinzu das Dreidimensionale. Das Dreidimensionale, das einfach eine Ver- und Umhüllung ergibt, sei es eines hohlen Körpers, eines hohlen Raumes, sozusagen erst abschließt einen Luftraum und dadurch so etwas wie einen begrenzten Raum schafft, oder eben auch die künstliche Grenze zwischen dem Menschen, zwischen der ersten Haut und eigentlich sozusagen der zweiten und dritten Haut setzt. Also die Kleidung als Schnittstelle von innen und außen, die sozusagen eine Raumerweiterung macht, beziehungsweise nochmal eine künstliche Raumbegrenzung. Jede Kleidung ist etwas Künstliches. Also wir gestalten den menschlichen Körper damit, das menschliche Aussehen, und geben ihm eigentlich hinzu eine Art von Kunstform. Es wird dadurch eine ästhetische Überformung, die immer korreliert mit der anderen stilistisch-ästhetischen Sprache. Diese ästhetischen Überformungen haben natürlich auch sehr stark soziale Ansprüche. Wenn Sie so ans Rokoko zum Beispiel denken, der Adel, der sehr stark durch Reifrock etc. eigentlich den anderen auf Distanz halten wollte. Also wir haben hier sehr starke soziale Ansprüche, die bis heute oder in den letzten 30 Jahren bei Punk oder Hip-Hop auch vorhanden sind, die ganz bewusst eine Aussage, eine Abgrenzung haben, eine soziale. Und damit auch übereinstimmt, dass Bekleidung eine Art Blendwerk ist, also eine Fassade im Grunde, ein Imago, ein Trugbild, das wir gerne uns selbst als Identität geben, von dem wir erwarten, das seien sozusagen wir selbst. Ich möchte jetzt, da es um Innovation geht und um Zukunft geht, gerne ein Beispiel, das ich als zeitgemäßes Gestaltungsprinzip ansehe, weil postmoderner Dekonstruktivismus ist etwas, was wir schon eben seit 40, 50 Jahren damit umgehen. Aber ich sehe einen zeitaktuellen gestalterischen Aspekt, der auch in der Architektur sofern ich mich mit Architektur beschäftige, nicht als Fachfrau, sondern durch Publikationen eben, sehr präsent ist und den möchte ich gerne herausgreifen. Und dieser Aspekt ist die virtuelle Ästhetik. Der Begriff virtuelle Ästhetik ist sicherlich nicht so ganz einwandfrei zu erklären. Der Begriff der virtuellen Ästhetik wird nunmehr verwendet, nämlich für reale Objekte und Räume, die die Eigenschaften virtueller Gestaltungsmittel tragen. Das heißt, wie ich hier geschrieben habe, ästhetische Einflüsse aus der Computergestaltung, und ich glaube, das ist ein großes Thema in der Architektur, und deren Rückkoppelung eben in die reale Materialität, sozusagen, dass das Virtuelle real wird. Das heißt, wir erleben jetzt die Manifestation des virtuellen Bildes im realen Raum. Dazu ein paar Beispiele, die zusammenfassend eine so Gestaltungskriterien sind, die sich auf den Punkt einer Entmaterialisierung hinauslaufen, das heißt eigentlich einer Auflösung des Dreidimensionalen. Ich habe hier herausgegriffen, Blendwerk, Flachheit, Gitterstruktur, Spiegelung und kristalline Strukturen. Manche dieser Begriffe haben Verschiebungen, lassen sich auch auf das andere hin eigentlich erklären. Blendwerk ist etwas, was die Mode genauso wie die Architektur seit der Antike, seit dem Altertum kennt. Ich beginne etwas später mit dem 18. Jahrhundert, Marie Antoinette. Hier dieses Blendwerk, das zum Schluss eigentlich bei Kawakubo, die Chefdesignerin oder auch die Gründerin von Comme des Garçons, eigentlich nur noch als Versatzstück verwendet. Also es ist sozusagen wie so eine, früher gab es so papierene Ausschneidepuppen, wo man das konnte, dieser Papierpuppe dann vorne dran kleben. Und eigentlich ihr Kleid, dieses Blaue, ist eigentlich sozusagen nur noch eine Front, ein Versatzstück, das wir eigentlich könnten dann je nach Anlass sozusagen austauschbar ist. Nun, das Faszinierendste dabei ist sicherlich Hüseyin Çalayan, das Rechte. Er experimentiert sehr stark, nicht nur mit Materialien wie Fiberglas, seine Aeroplane Dresses wurden sehr, sehr berühmt, die beweglich mit Scharnieren zusammengehalten sind, aber er hat auch Bekleidung mit LEDs verbunden und in dem Fall verwendet er Mini-Laserlicht in seiner Kollektion 2008. Es soll nicht heißen, dass Çalayan hier den Anspruch hat, dass das in Serie geht, sondern er hat innerhalb seiner Kollektion, die er am Laufsteg bietet, sehr tragbare Stücke und sozusagen irgendwie so als Highlight, eigentlich so als Modedesign, der Kleidungsdesign kann auch angewandte Kunst oder freies Design sein und hier Innovationen aufgreift und die bringt er dann, die baut er dann eigentlich mit ein so, in seine Kollektion, die er am Laufsteg bietet. Und dieses Laserlicht ist sozusagen eine Aura, die den menschlichen Körper umformt. Das ist eigentlich sozusagen der moderne Reifrock. Das ist das, was eigentlich als Gestell, als Riesengestell, unhandlich und so weiter, Marie Antoinette trägt. Sozusagen eigentlich im modernen Sinn der Körpererweiterung. Man kann eigentlich mit diesem Art Kleid, Laserlicht, in die U-Bahn einsteigen und es verringert dann die Distanz oder öffnet sich und reflektiert mehr oder weniger. Also wir haben eine Vergrößerung der Aura. Çalayan selbst hat eigentlich das genannt Worshipping the Sun. Also er wollte so auch von der Antike, von den Ägyptern, in die verschiedenen Formen konzeptionell darstellen, wie man die Sonne quasi verehren kann. Ähnlich diese Vergrößerung oder Blendwerk Imago ist natürlich auch bei diesen ganzen Lasershows oder Vergrößerungen von heute Licht optischer Gestaltung von Fassaden, die eigentlich dann man sehr stark inszenieren kann, wie hier unten die Einweihung vom Berliner Hauptbahnhof, vom Lehrter Bahnhof. Zum Thema Flachheit. Flachheit eben aus dem Computer-Rendering mit Hilfe von 3D-Grafikprogrammen kann man das zweidimensionale Medium Computer einen dreidimensionalen Raum simulieren. Berühmt dafür wurde dieser Phantombus oder es gibt auch noch einen Phantom-Truck, der eigentlich hier nur noch diese Flachheit, dieses Grau im Grau vorhanden ist und eigentlich man nicht mehr, also eigentlich dieser Wahrnehmung im Gehirn sehr schwer fällt, dieses Dreidimensionale eigentlich wahrzunehmen. Es tritt eben jetzt hier die Umkehrung ein bei der Realisierung des virtuellen Objektes in den realen Raum, wird dadurch dieser gesamte Vorgang umgekehrt. Die Objekte nämlich mit ihnen Form, Farbe, Material und Oberflächenstruktur nehmen verstärkt die Ästhetik der Computerentwürfe an und setzen dabei die gewohnten Wahrnehmungsmuster des dreidimensionalen Sehens außer Kraft. Viele dieser Dinge merken wir oft gar nicht. Es gibt also auch diese sehr flachen, ausgeschnittenen Lampen aus Plexiglas, die man eigentlich durch das Zusammensetzen dann dreidimensional hinbekommt und aufstellen kann. Das heißt, auch besonders die Maison Martin Margiela, die derzeit eine große Ausstellung im Haus der Kunst in München hat, bringt sozusagen auch dann dadurch die Kleidung als Versatzstück. Also eigentlich kann man sich dann eigentlich sozusagen nur noch dieses zweidimensionale, so wie Sandwichman, und eigentlich dann irgendwie drauf projizieren. Also auch so wie Susumu Itachi aus Tokio macht, die Invisible Code oder auch diese Materialien, dass das Auto quasi ein durchsichtiges Material hat. Das ist dadurch eigentlich Möglichkeiten, die wir vollkommen neu sind aus und weg von der dreidimensionalen Schneiderei. Die Gitterstruktur, wir haben da schon Ähnliches gesehen aus Tokio, begonnen hat eigentlich so etwas ähnlich wie noch dieser Stuhl von Gricic, der eigentlich noch eine sehr monolithisch kompakt wirkende Form an dem Sockel hat und sich zunehmend nach oben hin entmaterialisiert, sozusagen bis zum Sichtbarwerden zu grundlegender Strukturen. Denken Sie natürlich an das Olympiastadion von Herzog und de Meuron in Peking. Die Entwicklung geht so weit, dass die Objekte befreit von ihrer Außenhülle nur noch aus Vernetzung bestehen. Das heißt, man hat das Gefühl, bei Martin Margiela, man würde durchschauen auf den nackten Körper. In Wirklichkeit ist dieser nackte Körper aber auch wieder überformt, eben durch diesen Bodystocking, mit zugleich auch das Gesicht überformt, eigentlich sozusagen die brüde Version der Nacktheit. Die Auflösung der Fläche bewirkt die Aufhebung in klaren Trennungen zwischen dem Innen- und Außenraum, der verschwimmt total, und das Objekt erlaubt die Durchsicht. Die Fläche wird zur durchlässigen Schnittstelle im Raum, der Übergang zwischen Innen und Außen wird fließend. Berühmt auch noch die Spiegelungen und polygone Körper. Ich fange vielleicht mit dem Kunstobjekt von Mesner an, das nur mal kurzfristig ausgestellt war und derzeit nicht zu sehen ist. In dem Kunstobjekt von Mesmer sind geometrische Formen, nämlich zu langgestreckten Hohlkörpern geworden. Die raumgreifende architektonische Installation, ziemlich groß, ist aus einem Metall-Kunststoffverband, dessen Außenseite nämlich matt ist und die Innenseite dagegen verspiegelt. Bei der frontalen Betrachtung, wenn man davor steht, erlaubt den Blick in die verspiegelten Hohlräume. Hier zeigen sich durch Spiegelungen erzeugte kristalline, kaleidoskopartige Effekte. die den formal klar definierten begrenzten Raum ungreifbar werden lassen und sich ins Unendliche ausdehnen. Der Metallrahmen nur ist gleichsam die materielle Begrenzung der virtuellen Raumästhetik. Die Modemodelle von Hüssen und Schalejan greifen das Thema eingefrorene Geschwindigkeit, das heißt eigentlich Inertia, heißt nämlich Trägheit. Und es sollte damit sozusagen in der Autocrash, der immer noch das Auto, diese Trägheit, die Geschwindigkeit eine Trägheit hat, nämlich dann, wenn eigentlich die Autos gestoppt werden. Und sie sollen also diesen Zusammenstoß einfangen, nämlich die Kleider sind aus Molded Latex und die Oberfläche hat Airbrush, also wie vom Auto Airbrush-Motive, und zwar im Detail sehr aggressive Bilder wie zerbrochene Windschutzscheiben, Autos und Nummernschilder, die nur noch zum Teil erkennbar sind. Also die Geschwindigkeit ist eigentlich erstarrt, ist eingefroren. Und wir erkennen in der Wahrnehmung eigentlich kaum mehr diese Grenze von Starrheit und Geschwindigkeit, und es ergibt sich dadurch eigentlich auch eine optische Verzerrung. Ähnlich bei kristallinen Strukturen, die kamen schon als Beispiel vor, vor allen Dingen an Herzog und de Meuron in Tokio, diese polygonen Körper, die nämlich an Kristalle erinnern, tragen aufgrund der Spiegelungen zu einer Fragmentierung der Oberfläche bei. Und diese Fragmentierung ist es eben auch, die so einen Brechungs- und Reflexionseffekt haben und diese materielle Struktur eigentlich entmaterialisieren und nicht mehr hundertprozentig erfassbar sind. Und diese Rauten übrigens bei dem Prada Store in Tokio, die sind eigentlich das Glas oder das Material, manchmal, wenn Sie sehen, das sieht man da ganz gut, manchmal flach oder manchmal eben bombiert. Aber sie sind nicht immer gleich. Das bedeutet hier auch nochmals eine Unruhe und eine Irritation der Wahrnehmung. Als Resümee möchte ich ganz gern da einstimmen von Kraft. Innovationen sind die Signifikanz der Gegenwart. Fortschritt findet dann statt, wenn die uns bekannten Möglichkeiten, also die Traditionen quasi, die Formen, die wir kennen, erweitert und limitierende Grenzen überschritten werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.